Originalität, Kreativität wird eher wichtiger auf so einer Plattform. Und wer denkt, dass er einfach nur mit ChatGPT generiertem Zeugs eine Chance hat gegen das wirklich gute Material auf der Plattform, der liegt falsch.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Über 80% aller Lehrkräfte in Deutschland sind bei Eduki angemeldet. Das ist keine kleine Community mehr, sondern das ist de facto eine Infrastruktur, auf der ein Großteil der deutschen Unterrichtsvorbereitung läuft. Eduki, gegründet 2016 unter dem Namen Lehrermarktplatz, ist eine Plattform, auf der Lehrerinnen und Lehrer Unterrichtsmaterialien hochladen, teilen, bearbeiten und verkaufen. Was simpel klingt, berührt aber einige der grundlegenden Fragen im Bildungssystem. Wer trägt eigentlich Verantwortung für gutes Unterrichtsmaterial? Was treibt Lehrkräfte dazu, ihre Arbeit zu monetarisieren? Und was passiert mit einer solchen Plattform jetzt in Zeiten von KI? Max Mendler ist Gründer und CEO von Eduki, Mitinitiator des Bildungshackathons Wir für Schule und einer der bekanntesten Köpfe aus der deutschen EdTech-Szene. Und damit ich dieses Mal nicht gefragt werde, EdTech ist in dem Fall ED und TEC, also Education Technology. Lieber Max, schön, dass du dabei bist.
Hey Bob, schön, dass ich da sein darf. Freue mich.
Max, ich habe es gerade gesagt, Eduki hat über 80% der Lehrkräfte in Deutschland als Nutzerinnen und Nutzer. Das ist eine Reichweite, von der die meisten Bildungsplattformen wirklich nur träumen können. Hast du das 2016 für möglich gehalten und wie erklärst du dir das?
Ich habe es für möglich gehalten, weil ich naiver Optimist bin und gleichzeitig, weil Unterrichtsvorbereitung natürlich was ist, was Lehrkräfte schon immer alle machen. Das haben ja nicht wir erfunden. Das gab es schon lange vor uns. Und dadurch, dass wir versucht haben, da ein Angebot zu schaffen, was Lehrkräfte unterstützt, war ich ganz guter Dinge von Anfang an.
Wir müssen jetzt mal so ein bisschen aus dieser Unternehmenssprache raus. Was heißt denn in dem Fall unterstützen? Was war denn 2016 die Idee?
Die Erkenntnis war, dass Lehrkräfte weitestgehend so arbeiten, als wären sie die einzigen auf der Welt. Mhm. Und gleichzeitig gibt es 100 Millionen davon, wenn man mal weltweit guckt. Und der Überlapp an Tätigkeiten ist groß. Ja, Lehrkräfte unterrichten sehr ähnliche Sachen. Die Curricula, die Lehrpläne verschiedener Bundesländer oder selbst verschiedener Staaten überlappen sich weit. Und deswegen haben wir uns gedacht, warum muss denn jeder die Unterrichtsvorbereitung immer wieder neu erfinden, obwohl sich weder Pythagoras noch Osmose so grundlegend geändert haben seit dem letzten Jahr. Da kam die Idee her, eine Plattform zu bauen, auf der manche Lehrkräfte Unterrichtsmaterial, was sie selbst gestaltet haben, hochladen, damit es dann andere suchen, finden und nutzen können.
Das Grundmodell habe ich ja gerade schon gesagt, Lehrkräfte laden Materialien hoch und andere kaufen sie oder laden sie auch kostenlos runter. Das ist unterschiedlich. Da kommen wir auch gleich noch zu. Steckt dahinter eigentlich eine eher ernüchternde Bestandaufnahme, dass Schulbücher nicht reichen? Denn viele Schulen arbeiten ja immer noch mit Schulbüchern oder mittlerweile mit quasi digitalen Versionen von Schulbüchern von eben den renommierten und traditionellen Verlagen.
Ja, die Erkenntnis ist nicht neu, oder? Also Schulbücher sind okay, aber sie reichen nicht. Sie reichen vielleicht sogar in immer weniger. Ja, also die Klassen sind heterogener, die Kids sind andere Sachen gewohnt. Also wenn du mit dem guten Standard, der in so einem Schulbuch eben abgebildet sein kann, das hat ja einen beschränkten Umfang, damit erreichst du natürlich ein paar, aber vielleicht immer weniger alle. Und vielleicht ist auch deswegen der Zulauf zu Unterrichtsmaterial, was kreative Lehrkräfte gebaut haben, was sie ausprobiert haben, von dem sie gesehen haben, das funktioniert in der Klasse, das hat letzte Woche funktioniert. Das finden natürlich andere Lehrkräfte ganz spannend, mal zu gucken, ob das auch meine Kids so ein bisschen wachkitzelt.
Bist du im Austausch mit Leuten aus Schulbuchverlagen oder geht man sich dann eher aus dem Weg, weil logischerweise habt ihr dieselbe, ich nenne es jetzt mal Zielgruppe, obwohl ich sage gerade logischerweise und merke, ich bin mir gar nicht so sicher, denn das eine ist ja manchmal eher strukturell, also ganze Fachschaften entscheiden sich beispielsweise für ein Schulbuch. Eduki, könnte ich mir vorstellen, ist eher individuell, obwohl das sich auch überlagert, aber so im Sinne von, oh, was gibt es denn Gutes zum Thema Erörterung, was ich jetzt gerade in dem Buch nicht finde, weil es vielleicht auch schon ein bisschen älter ist oder so. Also tauscht ihr euch da aus oder beäugt man sich? Wie ist das?
Der Austausch war sehr, sehr gering in den Anfangsjahren. Da wurden wir vielleicht auch so ein bisschen nicht ganz ernst genommen. Und inzwischen gibt es durchaus auch einige Verlage, die dann kommen und auf der Plattform ihre Materialien anbieten wollen. Und du hast schon ganz recht was angeschnitten. Das ist ein bisschen komisch im deutschen Schulsystem. Also es gibt riesengroße Töpfe, aus denen auch die Schulbücher finanziert werden. Und die sitzen irgendwo und die sind zweckgebunden oft. Und dann sitzen eben Fachkreise da und entscheiden sich für Schulbücher. Und dann gibt's Lehrkräfte, die wollen was anderes. Und die zahlen das oft aus eigener Tasche. Und das ist eigentlich ein bisschen komisch. Das gibt's sonst in nicht so vielen Jobs, dass der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer so unterschiedlich an das Material rangehen. Wir haben deswegen letztes Jahr angefangen, auch Schulaccounts auf der Plattform zu ermöglichen und haben immer mehr Schulbudgets, die eigentlich mal in Schulbücher fließen sollten, jetzt dediziert nutzen, um Unterrichtsmaterial auf Eduki zu kaufen. Also da kommen wir schon auch ein bisschen in so eine Konkurrenzsituation rein.
Sprechen wir mal über einen Widerspruch und ich hoffe, du wirst deine Augen nicht groß rollen, aber das ist etwas, mit dem du natürlich, glaube ich, seit den letzten 10 Jahren zu kämpfen hast, wenn man so möchte. Nämlich auf der einen Seite gibt es ja so eine OER-Bewegung, Open Educational Resources, also freie, kostenlose Materialien, die Wissen als Gemeingut behandeln, das dann quasi jeder bekommen kann. Das ist jetzt sehr verkürzt, möchte ich an der Stelle auch sagen, weil natürlich die UrheberInnen dieser Materialien auch sehr dahinterher sind, dass die Namen da stehen bleiben, aber jedenfalls sind sie kostenlos, wie auch immer. Auf der anderen Seite ist Eduki ja ein kommerzieller Marktplatz, wo eben Lehrkräfte etwas verkaufen und die Plattform selber natürlich auch Geld davon bekommt. Was ist deine Perspektive auf dieses Spannungsfeld? Und ich weiß, eine Sache hast du mir dazu schon mal gesagt. Du wirst sie mir bestimmt wieder sagen, aber trotzdem.
Jetzt bin ich mal gespannt, ob du richtig liegst. Also ich finde beides spannend.
Ja, aber es geht ja um was anderes. Es geht ja nicht darum, dass das spannend ist, sondern es geht darum, dass ihr die Bösen seid, weil ihr etwas monetarisiert, was eigentlich allgemeingut ist. Jetzt habe ich es mal etwas. Nee, das finde ich nicht. Aber das ist sozusagen das Argument, was ich hier an dieser Stelle dir vor den Kopf werfe.
Ja. Das ist ganz interessant und das gibt's in sozialen Bereichen und im deutschen Bildungsbereich vielleicht stärker als noch anderswo, dass wenn etwas kommerzialisiert wird, dass das dann gleich böse sein sollte. Kann man sich natürlich fragen, was heißt denn eigentlich kommerzialisieren? Das heißt, dass man für Arbeit bezahlt wird. Das werden Lehrkräfte und Schulbuchverlage und die Leute, die die Kreide oder die Tafeln herstellen, ja auch. Das ist an sich erstmal nicht, finde ich, nicht böse, sondern wenn jemand anderen für getane Arbeit bezahlen will, dann kann er das ja tun. Jetzt ist es so bei uns auf der Plattform, du kannst Materialien kostenlos teilen, wenn du Autor bist, also Material hochlädst, oder einen Preis dafür verlangst, steht dir ja frei. Ich glaube, wir sind das größte OER-Portal im deutschsprachigen Raum. Wir haben 100.000 kostenlose Downloads pro Tag. Und uns gelingt auch dieser OER-Teil unserer oder zumindest der kostenlose Teil unserer Plattform, weil wir durch den anderen kommerziellen Teil genug Einnahmen haben, um inzwischen über 100 Mitarbeiter zu finanzieren, die Plattform jeden Tag ein bisschen besser machen. Und das ist das Spannungsfeld, was im puren OER-Bereich manchmal nicht so gut gelingt. Ja, die Idee, kostenlos zu teilen, muss dann halt auch gut umgesetzt sein. Und gut umsetzen ist einfach wahnsinnig viel Arbeit. Und woher will ich das Geld nehmen, um 100 Leute zu bezahlen, die jeden Tag die Suche besser machen und andere Sachen besser machen, wenn ich kein kommerzielles Modell habe? Das kann ich dann nur aus Steuergeldern oder aus Spenden machen. Und das scheint nicht so leicht zu sein.
Also man könnte es ja in zwei Richtungen machen. Man könnte ja sagen, naja, eigentlich ist man selbst als kleiner User, der Arbeitsblätter hochlädt, in so einem gewissen Wettbewerb, gute Materialien zu machen, damit die auch runtergeladen werden. Oder glaubst du, dass das eher so ein Add-on ist?
Ja, das ist schon eine spannende Frage. Also zwei Antworten, zwei Teile einer Antwort. Der erste ist, was ist denn überhaupt der Anreiz, was auf so einer Plattform wie Eduki zu teilen? Ja, warum lade ich als Lehrkraft mein Material da hoch? Vielleicht, weil es wahnsinnig viel Arbeit war, jetzt so eine Unterrichtsreihe mal wirklich gut vorzubereiten. Und ich denke, boah, das ist mir ganz gut gelungen. Und jetzt will ich mal sehen, was die anderen was die anderen damit zu machen. Die Hauptmotivation ist Wirkung über das eigene Klassenzimmer hinaus. Und die Wirkung kannst du kriegen, indem du kostenloses Material hochlädst und dann siehst, wow, viele haben das runtergeladen und es sind jetzt schon 10.000 oder 20.000, die mir folgen auf der Plattform. Ja, das ist eine Form von Anerkennung. Oder auch Umsätze, Einnahmen, die ich dadurch generiere, ist auch eine Form von Anerkennung. Die zweite Frage, die du gestellt hast, ist, produziere ich dann irgendwann nur noch Unterrichtsmaterial für die Plattform, weil ich denke, sie verkauft sich? Und mache ich da vielleicht auch Qualitätskompromisse dadurch? Mhm. Und das ist spannend, da sehen wir beides. Also wir sehen viele Lehrkräfte, die einfach hochladen, was sie produziert haben. Die sich da gar nicht so einen wahnsinnigen kommerziellen Kopf drum machen, was jetzt als nächstes vielleicht sich verkaufen könnte. Mhm. Dann sehen wir manche, die uns auch fragen und sagen, sag mal, wo ist denn besonders viel Bedarf? Und haben wir inzwischen auch Systeme entwickelt, die zeigen, wo ist denn der Marktplatz dichter befüllt mit Material und wo gibt's noch Lücken, wo es Nachfrage gibt, aber noch nicht so viel Angebot. Und wenn da jetzt jemand was macht, dann ist das erstmal was Gutes für den Austausch. Da, wo es dann kritisch wird, ist, wenn vereinzelt Lehrkräfte sagen, ich schaue mir jetzt nur noch an, was die Bestseller sind von anderen und versuche, was Ähnliches zu produzieren. Mhm. Ja, das ist im Promille-Bereich, aber das sind dann so Effekte, die wir als Plattform nicht mehr so spannend finden und da inzwischen auch mit Hilfe von KI ganz gute Systeme haben, das zu erkennen und dann auch in den Dialog gehen mit Einzelnen, wenn sie es übertreiben. Aber wie gesagt, das sind die Ausnahmen, die man bekämpfen muss bei so einer Plattform.
Ich habe mitgekriegt mal, dass jemand, Mann oder Frau, so gesagt hat, ich bin halt Lehrerin, aber letzten Endes war klar, sie ist gar keine Lehrerin mehr, sondern sie hat mehr oder weniger eine halbe Agentur, ist quasi CEO dieser Agentur und macht für Eduki Materialien quasi mit einem kleinen Team. Das fand ich so unredlich in gewisser Weise, weil ich so gedacht habe, da werden ja die Leute getäuscht, die denken, da sitzt eine Lehrerin, die ab und zu so Arbeitsblätter macht. So. Könnt oder wollt ihr sowas überhaupt überprüfen eigentlich? Also sozusagen, ob da jemand rein kommerzielles Interesse hat, Klammer auf. Es gibt ja auch Leute, die gehen da ganz offen mit um. Ich sag jetzt mal zum Beispiel der Doodle-Teacher, ja, der unglaublich gutes Material macht. Der war früher Lehrer, mittlerweile lebt der von Eduki, aber das ist auch nicht mehr nur mal hier ein Arbeitsblatt, sondern das sind wirklich sehr schön gestaltete und sehr ja gut durchdachte Visualisierungen für den Gebrauch. Ja, also nicht falsch verstehen, aber so dieses, da tut jemand so, jemand anderes zu sein, ist das ein Problem oder könnt ihr das eigentlich gar nicht leisten, das zu überprüfen?
Also es gibt 35.000 sogenannte Lehrerautoren auf der Plattform, also Lehrerinnen und Lehrer, die ein Material teilen. Wir können in der Tat als Plattform nicht jetzt bei jedem Einzelnen vorbeigehen und klingeln und gucken, was die machen. Wir können natürlich reagieren, wenn Sachen aufkommen. Was wir unseren Autorinnen und Autoren raten, ist, authentisch zu sein, weil wir es für richtig halten, aber auch, weil es sich am besten verkauft auf der Plattform. Klar, wenn du Lehrkraft bist und nebenher was verkaufst, dann sagst du das so. Wenn du Lehrkraft warst und dann irgendwann dich mal als quasi Mini-Verlag selbstständig gemacht hast, dann sagt das so. Und die meisten machen das auch. Und ich denke gerade im Zeitalter von KI, wo viele Menschen gar nicht mehr so sicher sind, was draußen im Netz so echt ist noch oder was Slop ist, da wird es immer wichtiger, dass auch Kreative auf solchen Plattformen wie Eduki eben ganz ehrlich erzählen, wer sie sind und was sie machen und wie sie das machen. Das kommt am besten an. Mhm.
Wie ist das, was die Produktion angeht? Also ich erinnere mich, also ich bin, und du kennst mich ein bisschen, ja, kein Kulturpessimist, aber wenn ich so höre, ich habe es erst in meinem Vortrag bei der Republika auch nochmal gesagt, dass ein Berufsschullehrer sagt, er hatte noch nie so gute Handouts für die mündliche Prüfung und noch nie so schlechte Prüfungen. Ein Freund von mir, stellvertretender Schulleiter, saß in einem Unterrichtsbesuch und wir müssen jetzt nicht darüber diskutieren, ob Lehrproben gut oder schlecht sind, aber sagte, die Sachanalyse, also das, was den Unterrichtsgegenstand analysiert hat, die war fantastisch. Der Unterrichtsbesuch hat aber das eigentlich nicht gezeigt. Also auch hier sozusagen wieder der Hinweis, da hat KI halt viel geleistet, aber das ist nicht aufs Parkett gekommen. Kriegt ihr das auch mit? Also sozusagen, wir hatten es gerade von Leuten, die irgendwie versuchen, möglichst in Bereiche zu gehen, wo es schon Bestseller gibt. Ich könnte ja auch einfach jetzt sagen, ChatGPT, mach mir ein Arbeitsblatt dazu, mach mir das dazu, mach mir das dazu. Ich sitze ja den ganzen Tag, mach 500 Arbeitsblätter und lade die hoch. Oder ist das wird das noch nicht so gemacht? Gibt es da Verwarnungen und so weiter?
Boah, jetzt sprichst du mindestens zwei Sachen an. Das eine ist, wird Unterrichtsmaterial besser durch KI? Und das andere ist, was passiert denn eigentlich im Unterricht? Mhm. Und was kommt davon an? Kurz zum ersten. Wir messen die Qualität von Unterrichtsmaterial auf der Plattform. Wir haben letztes Jahr mit dem John Hattie ein ziemlich komplexes Modell gebaut. Ein Kriterienkatalog für Qualität von Unterrichtsmaterial. Wir scoren jedes Material, das hochgeladen wird, auf die 18 Qualitätsaspekte, die wir da gemeinsam identifiziert haben. Und deswegen können wir sagen, es wird im Schnitt besser. Mhm. Wir fangen an, den AutorInnen mehr Rückmeldung zu geben, wo denn was noch besser gemacht werden könnte an ihrem Unterrichtsmaterial. Die durchschnittlichen Downloads werden besser in der Qualität. Das sind alles gute Signale. Natürlich sehen wir, dass manche Lehrkräfte mit KI jetzt plötzlich wahnsinnig viel produzieren und bei uns hochladen und manche dann sogar mit Claude oder anderen Tools sich irgendwelche Agenten bauen, die auch noch den Upload automatisieren und dann werden sie unglaublich schnell. Okay. Das Material können wir auch scoren und das ist dann halt durchschnittlich an einem guten Tag und das wird auch nicht so oft gekauft. Mhm. Also Originalität, Kreativität wird eher wichtiger auf so einer Plattform. Und wir denken, dass er einfach nur mit ChatGPT generiertem Zeugs eine Chance hat gegen das wirklich gute Material auf der Plattform. Der liegt falsch. Mhm.
Kannst du eins dieser Qualitätsmerkmale beschreiben? Und zweitens, gibt es so eine typische Rückmeldung? Und ich weiß, ihr habt so viele verschiedene Fächer, ja. Also ich meine, und du kannst ja jetzt auch nicht Experte von allen Fächern sein, aber vielleicht kriegst du das mit. So eine typische Rückmeldung, dass man sich als HörerIn vorstellen kann, das kriegt jemand zurück, um sein Material ein Stück weit nochmal besser zu machen.
Sind die Lernziele explizit gemacht? Mhm. Habe ich meinen Kids eigentlich gesagt, was ich ihnen heute beibringen will, was sie lernen sollen? Mhm. Das haben Lehrkräfte ganz oft im Kopf. Ja, und wenn die jetzt ein Unterrichtsmaterial suchen zum kleinen 1x1, dann haben sie sich schon auch gedacht. Und trotzdem ist das Unterrichtsmaterial besser, wenn das wirklich explizit benannt ist. Mhm. Das ist eins von diesen. Mhm. Ein zweites ist, manchmal mache ich methodisch was Besonderes. Und eine andere Lehrkraft auf Eduki sucht vielleicht das, ne, eine Inspiration, wie ich methodisch anders an ein Thema rangehe. Dann macht diese Methode explizit. Das ist ein zweites Feedback, was immer wieder kommt. Damit die andere Lehrkraft nicht nur implizit, sondern explizit von deinem Ansatz lernen kann. Mhm. Das sind Qualitätskriterien 2 von den 18, wo wir Rückmeldungen geben können. Und dann musst du natürlich als Autor dir überlegen, okay, mache ich mir jetzt die Arbeit und gehe ich da nochmal rein und mache ich ein Significant Update auf das Material? Oder nehme ich es vielleicht einfach mit beim nächsten Mal und mache es ein bisschen besser?
Gab es ein Qualitätsmerkmal, das ihr zusammen mit John entwickelt habt, das für dich persönlich irgendwie kontraintuitiv war oder wo du dachtest, da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht, dass dieses Qualitätsmerkmal eine Rolle spielen könnte?
Ja, das Letzte, was ich gerade gesagt habe. Also es waren über 70, die haben ein großes empirisches Paper gemacht, peer-reviewed und so weiter. Da gab es ganz, ganz viele Kriterien und im Schluss sind 18 übrig geblieben. Und das Letzte, was ich genannt habe zu diesem Schulterblick, mir war vor dieser Arbeit mit John Hattie nicht klar, wie stark dieser Materialaustausch auch einen Fortbildungscharakter hat. Ich war in meinem Kopf immer in der Unterrichtsvorbereitung, aber das ist ja wie so ein Mikrounterrichtsbesuch, wo ich dir über die Schulter blicken darf und ein klein bisschen was von dir lerne. Klar wäre es viel besser, wenn ich zu dir wirklich in die Klasse käme, aber wenn ich dein Material nutze, dann hat es so einen kleinen Fortbildungscharakter. Und dass das Elemente sind von Materialqualität, die wir explizit herausstellen können, das habe ich nicht mitgerechnet.
Ich will die Frage nicht zu groß machen, aber wie blickst du gerade auf Das Bildungsland Deutschland. Doch, jetzt ist es sehr groß geraten. Aber es macht nichts. Wir haben sehr spezifisch geredet. Vielleicht können wir da nochmal groß. Interessiert mich einfach jetzt auch sozusagen also plattformunabhängig. Vielleicht hat es natürlich damit zu tun auch.
Bob. Das ist eine große Frage. Ich antworte in zwei verschiedene Richtungen. Im Kleinen und im Großen. Also eine Sache, die uns gerade umtreibt, ist, wir würden so gerne genauer verstehen, was mit dem Unterrichtsmaterial passiert, was von unserer Plattform runtergeladen wird. Mhm. Ja. 100.000, 200.000 Mal am Tag gibt's dann einen Download und dann was? Und was wir gerade machen, auch wieder mit dem John Hattie zusammen, ist, wir überlegen uns Wege, wie wir diese Beobachtung im Unterricht als EdTech abbilden können und die Lehrkraft unterstützen, nicht nur in der Vorbereitung, im Planen, im sich vorbereiten auf Unterricht, sondern dann eben auch in der Beobachtung der Durchführung. Und wenn du da mal oder irgendwelche andere von deinen Hörern Lust haben, mitzudenken aus LehrerInnenperspektive, was macht denn den Unterricht besser in der besten Form der Unterrichtsbeobachtung und Rückmeldung, dann meldet euch mal bei uns, weil da sind wir gerade am Basteln.
Vielleicht, ich meine, das, was du gerade gesagt hast, wahrscheinlich wirst du das auch kennen. Wenn es um Bildung geht, gibt es immer Ketten. Vom Material kommt man zum Unterricht, vom Unterricht kommt man zur Qualität, von der Qualität kommt man zur Chancengerechtigkeit. Sagen wir mal so. Ja, aber Leute haben einen unterschiedlichen Fokus. Unterschiedliche Leitfragen vielleicht auch. Meine Leitfrage, die ich ja auch mit Hartmut Rosa zum Beispiel erörtert habe, ist: Wie kann Bildung berühren? Aus dem Grund, dass ich mitbekomme, und das legen sowohl Studien nahe als auch anekdotische Evidenz, dass Schülerinnen und Schüler zunehmend nicht mehr abgeholt werden. So, da spielt Material ja auch eine Rolle, aber das ist sozusagen gerade mein großes Themenfeld. Vielleicht kann man das so einengen, zu sagen, nicht, wie guckst du auf das Bildungsland, ja, und dann rattern wir sozusagen Probleme, Herausforderungen und so weiter runter, sondern was ist unabhängig von dem, was du gerade in Bezug auf die konkrete Weiterentwicklung genannt hast, vielleicht möglicherweise gerade dein Fokus oder das Feld, wo du sagst, da müssen wir dran, weil es ansonsten nicht weitergeht. Und ich meine, dass wir alle sozusagen die Qualität von Bildung, die Wirksamkeit von Unterricht, die steigern, die Chancengerechtigkeit erhöhen wollen, das steht ja außer Frage. Wo ist vielleicht gerade dein Fokus?
Also ich habe zwei Träume in die Richtung. Den einen hast du mit der Chancengerechtigkeit angesprochen. Und viele, fast alle im Bildungswesen würden natürlich nie sagen, sie sind gegen Chancengerechtigkeit. Und wir sehen zum Glück, Startchancenprogramme etc., verstärkte Ansätze. Aber wenn wir als Gesellschaft wirklich wollen, dass alle Schülerinnen und Schüler alle Basiskompetenzen in der Grundschule lernen, dann müssen wir mutig an die Eckpfeiler ran und vielleicht auch ein paar Privilegien absägen, wenn wir das ernst meinen. Wenn wir das ernst meinen, dass vielleicht dann wirklich irgendwann alle lesen und schreiben und rechnen, ja, und die Basics können, um danach eigenständig ihren Leidenschaften nachzugehen, dann müssen wir das Schulsystem da investieren, wo es besonders brennt. Und das geht nicht mit unserem bisherigen Gießkannenprinzip. Und da ist dieses Startchancenprogramm nur ein kleiner Anfang. Ja, wir müssen fast in die 1:1 Situation rein, um manche Kids in der ersten Klasse abzuholen. Mhm. Und um das uns leisten zu können, müssen wir von anderen was wegnehmen. Und da frage ich mich, wie bereit wir wirklich sind und wie ernst wir es wirklich meinen mit der Chancengerechtigkeit. Das könnte ja dann so weit gehen, dass man sagt, man hört endlich mal auf, nach der 4. Klasse die Kids schon einzuteilen, ob sie mal studieren wollen oder nicht. Macht ja außer Deutschland auch kein anderes Land. Und wartet wenigstens auf die 6. Klasse mit sowas. Wenn man nicht danach dann doch alle in die Gemeinschaftsschule steckt und sowas Sonderbares wie Gymnasien oder andere Sachen drastisch reduziert. Also ja klar, auf der Headline sind wir uns einig, aber in der Konsequenz bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir alle schon wirklich Chancengerechtigkeit in voller Breite bereit sind.
Und der zweite Traum?
Mein zweiter Traum ist, dass wir dass ein Zeitalter angebrochen hat, in dem jetzt endlich klar ist, dass ganz viel von dem, was Schule früher mal vermitteln musste oder wollte, in der Form nicht mehr so gebraucht wird. Ich bin jetzt nicht gegen faktisches Wissen, das ist natürlich an sich was Tolles, aber die Kids heute wachsen in einem Zeitalter auf, wo nicht mehr nur Wikipedia und Google, sondern inzwischen auch noch KI ganz viel Informationen ganz schnell besorgen können. Und mein Traum ist, dass das ganz viel Platz macht, dass wir uns hinsetzen könnten und die Hälfte unseres Lehrplans mutig über Bord werfen, weil er vielleicht schön ist, aber nicht ganz so schön wie das, was den ersetzen könnte. Und mein Traum ist, dass wir ihn ersetzen durch emotionale und soziale Kompetenzen. Ich stelle mir Schulfächer vor wie Neugier oder Mut oder den Gefühlskanon an sich oder Selbstwirksamkeit und Verantwortung und Stressresistenz und Ausdauer und lauter solche Sachen, die uns unterscheiden von Maschinen und dass wir darauf den Wert legen. Und das können wir natürlich nicht, indem wir es auch noch oben drauf pflanzen. Das haben wir jetzt jahrzehntelang oft versucht bei Reformen im Schulwesen, sondern nur, indem wir radikal es ausmisten.
Du weißt, dass du bei mir generell offene Türen einrennst, aber ich würde gerne an einer Stelle jetzt doch mal den großen Widerspruch üben und völlig provokativ sagen, bei der momentanen Tendenz von jungen Leuten, rechtsoffene bis faschistische Narrative an sich heranzulassen, haben die auch alles. Die haben eine Gemeinschaft, die sind emotional berührt, die fühlen sich kompetent, die fühlen sich selbstwirksam und die wissen nicht mehr, was der Holocaust war, ein Drittel. Also, ich habe gesagt provokativ, wir müssen aber doch gleichzeitig schauen, dass dieses, was dann oft als Metakompetenz genannt wird, kritisches Denken, Kooperation, Kreativität, auch eine starke Grundlage hat, denn wenn wir die nicht mehr haben und wir sind alle nur noch, wir regulieren uns selbst, sind emotional berührt, aber letzten Endes können wir uns eigentlich ohne KI nicht mehr orientieren, dann geht's auch in die falsche Richtung.
Ja, hast du völlig recht. Deswegen meine ich auch emotionale und soziale Kompetenzen. Also mir geht's jetzt nicht darum, dass ich mich einfach nur selbst reguliere und in meinem Individuum ein glückliches Leben führe, sondern dass wir als Gesellschaft gut funktionieren. Ich könnte provokativ dagegen sagen, wie gut hat denn unser Geschichtsunterricht uns geschützt vor dem Zulauf junger Leute Richtung Rechtsaußen? Dann müssen wir uns ja schon an die eigene Nase fassen und fragen, ist die Art und Weise, wie wir den Holocaust unterrichten, so wirksam? Oder, um deinen Satz umzudrehen, haben vielleicht Organisationen am rechten Rand es geschafft, manche Kinder ein anderes Gefühl von Selbstwirksamkeit zu vermitteln, als es die Schule heutzutage schafft.
Ja.
Und es ist nicht viel wichtiger, statt irgendwie ja immer noch so zu tun, als wäre es vor 30 Jahren, komische Tests zu schreiben, eine Fehlerkultur zu pflegen, die Schülern zeigt, was sie alles nicht können, stattdessen zu gucken, dass wir die Kids in die Selbstwirksamkeit kriegen im schulischen Lernen und dann gerne von mir aus auch beim Thema Holocaust oder Stolpersteine vor der Tür und so weiter, gerne wieder das vergessen, aber auf eine ganz andere Art.
Letzte Frage. Du hast bei diesem großen Schulhackathon Wir für Schule mitgemacht. Vielleicht als, ich versuche es mal in zwei Sätzen, verschiedene Teams bilden sich und überlegen innovative Maßnahmen für schulisches Handeln, das alle nach vorne bringt. Kannst gerne korrigieren. Brauchen wir solche Bewegungen nochmal und noch mehr, um diese Träume, von denen du gerade gesprochen hast, umzusetzen? Oder ist das letztlich eine Frage von politischem Handeln und damit, naja, von, ich sage jetzt mal das Wort, Hoffnung?
Wir für Schule ist gegründet in der Hoffnung, dass damals Covid einen so krassen Schock ins Schulsystem schiebt, dass die Chance entsteht, politisch Grundlegendes zu ändern. Wir haben ein sehr eigenes Schulsystem, was Verantwortung sehr stark verteilt, von der Bundes- über die Länder und die Kommunale bis zur lokalen Ebene und deswegen größere Veränderungen und Reformen extrem erschwert. Das haben wir absichtlich so gebaut, das haben wir nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht, damit nicht wieder irgendein Idiot kommt und Brainwashing betreibt im Schulsystem. Das dürfen wir nicht vergessen. Trotzdem war damals die Hoffnung, dass diese Krise auch zu einer Modernisierung führen kann. Das ist nur sehr bedingt eingetreten. Insofern würde ich mir das immer mal wieder wünschen, weiß aber im Moment nicht genau, wie Bildung bei uns ganz oben auf die politische Agenda kommen soll, weil sonst passiert auch nichts. Das schaffen ja durchaus andere Länder mehr. Im französischen Wahlkampf oder in anderen hast du das wirklich mal als oberstes Thema. Bei uns ist es ja mal so Thema Nummer 5 oder so. Und dadurch kommt keine große Veränderung.
Interessanterweise.
Deswegen liegt mein Fokus jetzt eher auf den, was können wir im System machen. Ja, du kennst mich, ich gebe den Traum und die Hoffnung nie auf. Aber mein Fokus fließt eher jetzt auf die mittlere oder auf die kleinere Ebene, in der Hoffnung, dass dann die Summe der zigtausenden Veränderungen im Kleinen eben doch auch was auswirken.
Eduki ist eine Materialplattform, aber das Gespräch zeigte, es geht um mehr. Das Gespräch mit Max Mendler zeigt, hinter jedem hochgeladenen Arbeitsblatt steht auch die Frage, wie Unterricht gestaltet werden soll und letztlich, wie wir Bildung in Deutschland denken. Lieber Max, danke für deine Perspektiven.
Danke, Bob. War toll, hier zu sein.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com.
Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Lena Günther. Audiodesign und Postproduktion Floristan von Schammer.